Herzlich willkommen zu Mensch und Medizin beim Kontrafunk, Ihre Sendung zu Wissenschaft, Medizin und Forschung. Seit der Covid-19-Pandemie und der breiten Einführung der mRNA-Impfstoffe wird in mehreren Ländern ein auffälliger Rückgang der Geburtenzahlen beobachtet. Während offizielle Erklärungen vor allem auf gesellschaftliche und wirtschaftliche Faktoren verweisen, wirft das neue Buch Der unsichtbare Tod von Professor Dr. Konstantin Beck die Frage auf, ob wichtige Zusammenhänge mit den neuartigen Impfstoffen bislang nicht beachtet werden. Ein Gespräch über Daten, Deutung und offene Fragen mit dem Autoren gibt es gleich als erstes in der Sendung. Um das Impfen geht es auch im zweiten Gespräch mit Dr. Jobst Landgrebe. Wir sprechen mit ihm über die Impfung gegen das respiratorische Syntetialvirus RSV. Dabei gibt es verschiedene Immunisierungsstoffe für Kinder und Erwachsene. Wir besprechen, was RSV ist, wie gefährlich das Virus ist, ob die Impfung hilft und welche Nebenwirkungen auftreten können. Und dann spricht der Rechtswissenschaftler und Autor Felix Feistel über sein neues Buch Corona Next Level. Eine neue Pandemie am Horizont und die Lehren aus Corona wieder im Raum. Im Fokus staatliche Maßnahmen, der Umgang mit Risiken und die Rolle von Wissenschaft und Medien. War Corona ein singuläres Ereignis oder der Auftakt für eine neue Ära globaler Gesundheitsstrategien? Und welche Interessen prägen den Blick auf zukünftige Bedrohungen wie Zoonosen und Tierseuchen? Genau diesen Fragen gehen wir heute nach. Dazu gibt es wie immer die Nachrichten aus der Welt der Medizin. Ich bin Corinna Zegerli. Für das erste Gespräch in der heutigen Sendung haben wir den Gesundheitsökonomen und Titularprofessor der Universität Luzern, Professor Dr. Konstantin Beck, eingeladen. Mitte April ist sein neues Buch »Der unsichtbare Tod«, Geburtenrückgang, erschienen. Es ist eine sorgfältig argumentierte Analyse, die zum Nachdenken anregt. Das Werk, das in Zusammenarbeit mit der Gesundheitsstatistikerin Christina Gianocca entstand, widmet sich einem hochsensiblen Thema und stellt unbequeme Fragen zu möglichen Zusammenhängen zwischen globalen Gesundheitsmaßnahmen und dem beobachteten Geburtenrückgang. Ich grüße Sie, Herr Professor Beck.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Alle wissen, dass die Geburten seit den 70er Jahren sinken. Warum sich nun besonders Sorgen machen wegen eines weiteren Geburtenrückgangs?
Ja, die Leute meinen, dass es eigentlich seit den 70er Jahren immer schlechter wurde. Und wenn man die Daten aber genau anschaut, dann stimmt ein Teil der Aussage, wir haben seit den 70er Jahren immer zu wenig Kinder gehabt, dass sich die Bevölkerung nicht vollständig reproduzieren konnte. Das stimmt. Aber das wurde nicht immer schlechter. Wir haben nicht immer mehr Kinder, die fehlen. Es geht nicht immer stärker den Berg runter, sondern es geht sogar den Berg hinauf, wenn man die Geburtenraten anschaut, also wenn man die Anzahl Kinder anschaut, die pro Frau zur Welt kommen. Und da ist es so, dass die Schweiz seit 1998 fast 20 Jahre lang immer mehr Kinder pro Frau bekommen hat.
Wie sieht es denn mit der Geburtenrate aus? 1,29 schreiben Sie in Ihrem Buch. Was bedeutet das?
Genau, das ist jetzt die aktuelle Geburtenrate vom letzten Jahr. Das ist noch nicht die definitive Zahl, sie könnte auch 1,28 sein. Das ist eine abstrakte Zahl. Also das heißt, pro durchschnittliche Frau kamen 1,29 Kinder auf die Welt. Ich kann mir die 0,29 Kinder auch nicht bildlich vorstellen, aber es ist halt ein Durchschnitt. Aber das hat seine Bedeutung. Es müssen ja ungefähr zwei sein, es müssen ein bisschen mehr als zwei Kinder sein, damit sich ein Paar reproduziert. Und wenn es jetzt so tief ist, heißt das, in einer Generation, also ungefähr in 25 Jahren, fehlen dann 40% der Kinder. Und in zwei Generationen fehlen 2/3 der Kinder. Kommt noch 1/3 der Anzahl auf die Welt, die in den letzten 25 Jahren auf die Welt gekommen ist. Also das geht sehr, sehr schnell runter.
Was wäre dann die Konsequenz, dass man sich das bildlich vorstellen kann?
Ja, die Konsequenz ist natürlich, dass es mehr und mehr Einwanderung gibt. Also das läuft ja auch so, oder? Ich habe gesagt, seit den 70er haben wir zu wenig Kinder. Am Anfang haben wir noch den Fehler gemacht, dass wir die geburtenstarken Italiener außer Landes gewiesen haben, so etwa 73, 74 bei der Wirtschaftskrise. Dann ging es dann nochmal runter. Dann hat man dann gemerkt, aha, die Zuwanderung der ausländischen Bevölkerung ist insofern gut, als dass die eigentlich mehr Kinder haben als die Inländerinnen. Und dann hat man seit daher auch eine starke Zuwanderung gehabt. Was aber schon auffällig ist, eben diese Verbesserung der Situation kommt von den Müttern mit Schweizer Pass, muss man sagen, oder? Also die jetzt immer mehr Kinder bekommen haben, das waren Schweizerinnen in der Schweiz. Und dann gibt es Ausländerinnen, die haben halt eine relativ hohe Reproduktion, die ist ungefähr stabil geblieben bis 2016. Aber dann ändert sich das Bild. Also 2016 wird es bei den Frauen eher stabil und geht langsam zurück, bei den Ausländern geht es stark zurück. Und dann kommt aber ein sehr starker Rückgang. 2022 bricht die Geburtenrate ein und fällt dann von anfänglich 1,55 auf 1,29. Also das ist ein großer Schritt für eine Geburtenrate einer Bevölkerung mit 9 Millionen Einwohnern.
Wie entwickelte sich nun diese Geburtenrate? Was soll daran besonders sein?
Also wie gesagt, stieg die Geburtenrate. Also wir hatten nicht zu viele Kinder, aber wir kamen immer näher an die Zahl von Kindern, die wir eigentlich hätten haben sollen. Und wenn das so weitergegangen wäre, wie es jetzt zu Beginn dieses Jahrhunderts über Jahrzehnte ging, dann hätte die Schweiz 2060 die Reproduktionsschwelle erreicht. Also das ist zwar jetzt lange hin und viele Wenn und Aber und da könnte sich vieles ändern, aber einfach wenn der Trend anhaltend gewesen wäre, dann hätten wir 2060 genug Kinder gehabt. Es gibt ein anderes Land, Tschechien, das ist noch viel steiler hinaufgegangen. Das hätte 2032, also in relativ kurzer Zeit, die Reproduktion erreicht. Und Tschechien unterscheidet sich auch von der Schweiz, dass es da keinen Rückgang gibt, sondern das geht wirklich konstant aufwärts bis ins Jahr 2021. Und dann bricht es plötzlich ein. Also auch bei den Tschechen macht es dann zack, bumm und es geht sehr stark runter. Und das ist auch schon mal seltsam, oder? Dass eine Bevölkerung von Tschechien, die politisch, geografisch, kulturell, was weiß ich was, von der Historie her kaum mit den Schweizerinnen vergleichbar ist, mit den Schweizern, sich im gleichen Jahr genau gleich verhält. Das kann ja kaum auf Verhaltensveränderungen zurückzuführen sein. Also wieso sollten die genau gleich sein und zeitgleich auch genau gleich?
Was ist denn neu seit 2022?
Da wird ja ganz viel argumentiert, was es als der Fall sein könnte. Was zum Beispiel von Herrn Hagemann in Deutschland schon lange darauf hingewiesen wurde, es ist genau 9 Monate nach Beginn der Impfung junger Frauen. Also nicht nach dem offiziellen Impfbeginn, der war ein bisschen später, aber junge Frauen kamen nach dem ersten Vierteljahr 2021 in den Zugriff dieser Impfung. Also wenn sie unbedingt geimpft sein wollten, dann war das möglich, dann wurde auch das Spitalpersonal durchgeimpft, obligatorisch, soviel ich weiß. Das sind ja auch sehr viele junge Frauen. Also da begann diese Impfkampagne sich auszuwirken auf die jungen Frauen und seltsamerweise ist dann genau 9 Monate später der Einbruch.
Aber ist denn das auch statistisch wirklich relevant? Es gibt eine Nationalfondsstudie von Levy-Mattes-Staub aus 2023, die statistisch belegt, dass der Geburtenrückgang unerheblich sei. Was ist damit?
Genau. Also die hat natürlich nur Daten bis so Mitte 2023. Ich habe jetzt inzwischen mehr Daten. Aber ich habe schon damals die These vertreten, dass das ein signifikanter Rückgang ist. Es war mal der größte Rückgang seit 1915, als wir die Weltkriegssituation haben und alle jungen Männer kaserniert wurden. Also logisch gibt es da weniger Kinder. Und in ihrer Studie, die unglaublich breit angelegt ist, fällt dann schon auf, dass sie einfach das übersehen, was sie nicht sehen wollen. Also sie bilden ein Modell, das die Geburten modelliert von, glaube ich, 1870 bis 2023. Also wie man da dann die Details im Beginn des 21. Jahrhunderts schön modellieren will, das einmal dahingestellt, oder? Und in diesem Modell sagen sie dann, ja, das sind ja nur kleine Abweichungen, die wir haben in den Jahren 22, 23. Das kann nicht relevant sein. Wenn man es aber genauer anschaut, und ich habe es halt genauer angeschaut, dann sieht man, es sind immer negative Abweichungen. Es sind sogar signifikante Abweichungen drunter. Also die letzten 21 Monate liegen immer unter der Erwartung. Nicht wahnsinnig viel, aber einfach konstant unter der Erwartung. Und das ist dann auch kein Zufall mehr. Also Sie können nicht sagen, das ist der Zufallskorridor, darin schwanken die Daten und dann schwanken sie immer nach unten und nie nach oben. Das kann man auch statistisch beschreiben. Das ist eine Fehlinterpretation dieses Zufallsbereichs. Und insofern ist auch die Schlussfolgerung des Papiers falsch. Und wenn man dann die Zahlen von 24 und 25 noch dazu nimmt, dann liegen sie komplett daneben. Es ging dann eben nochmals in den Keller 24 und blieb im Keller 25. Also es wird immer schwieriger, da zu argumentieren, das sei jetzt nichts Auffälliges.
Sie haben vorhin Tschechien angesprochen. Ist es in der Schweiz anders als in Europa?
Nein, es gibt so verschiedene Gruppen von europäischen Ländern, haben wir festgestellt. Also es gibt die eben, die wie Tschechien hochgehen, immer weiter hoch und dann einbrechen. Das sind so auch Ostblockstaaten, die eine extrem starke Förderung der Familie und der Kinderzahl und so weiter hatten. Dann gibt es Staaten, die haben sich jetzt schon länger schlecht entwickelt und die gehen schlechter weiter. Und die Gruppe der Staaten, wo die Schweiz dazugehört, ist die, die sich eigentlich gut entwickelt haben in diesem Jahrhundert, dann irgendwann so in den 10er-Jahren einen kleinen Wendepunkt haben und dann im 22 eine starke Beschleunigung. Und dann gibt es aber auch Staaten, also Portugal ist sehr interessant, völlig umgekehrt. Die haben eine hohe Reproduktion, dann geht die in den Keller bis etwa 2021 und dann steigt sie wieder an. Oder? Da habe ich mich natürlich auch gefragt, was ist denn das Komisches? Und habe mal die Staaten rausgesucht, die eben einen anderen Verlauf haben. Und dann ist mir aufgefallen, die haben etwas gemeinsam. Also es ist Portugal und es sind ein paar kleine Staaten im Balkan. Das sind die Routen, wo die Migranten nach Europa kommen. Und es kommen da sehr viele, vorwiegend junge Menschen mit Frau und Kind, und bekommen eben unterwegs auch Kinder. Und die gehen dann auch in diese Geburtenstatistik ein. Und das hat zur Folge, weil die Länder relativ klein sind und die Flüchtlingsströme im Verhältnis relativ groß, beginnt das da die ganze Geburtenratenberechnung zu verzerren. Während zum Beispiel Spanien ist ja auch von einer Einwanderung dann direkt betroffen aus dem Maghreb-Gebiet. Aber das ist so groß, dass die paar Einwanderer, die da kommen, diese Geburtenstatistik nicht so stark beeinflussen. Also alle diese Länder, die ein anderes Muster haben, müsste man neu kalkulieren ohne diese Migrationsströme. Sonst hat man irgendwie ein Zerrbild.
Aber wieso sollen die Moderna-Impfstoffe diesen Rückgang erklären? Es gibt ja unzählige Gegenargumente. Kompensation des Babybooms, zunehmende psychische Probleme bei jungen Frauen, der sinkende Kinderwunsch, das steigende Alter der Gebärenden und noch andere wie zum Beispiel Kriegsangst und allgemeine Verunsicherung.
Klar, das gibt es alles als Argumente, aber ich habe jetzt noch keine Studie gesehen, die jetzt wirklich statistisch diese einzelnen Komponenten genommen hat. You take it for granted, oder man nimmt es einfach an, das stimmt ja sowieso, weil das Argument gut klingt und weil es in allen Mainstream-Medien relativ gleichlautend repetiert wird. Wir haben das gemacht, wir haben das angeschaut. Zum Beispiel die zunehmenden psychischen Probleme bei jungen Frauen, das ist eine Tatsache, oder? Und das könnte schon dazu führen, dass sie weniger Kinder haben. Aber die sind noch zu jung. Die Generationen, die die Geburten prägen, die sind 25 Jahre und älter, also so bis 36, 39. Und die mit den psychischen Problemen sind eben jetzt Ende 19, 20, 21. Also das ist gar nicht dieselbe Gruppe. Oder dann der Kinderwunsch, der wird relativ grob erhoben. Da fragt man einfach Paare oder junge Menschen, die heute keine Kinder haben, möchten sie Kinder oder wie sieht das aus? Und das stimmt schon, dass die Antworten immer schlechter werden. Aber wenn man das hochrechnet, was dann, also es gibt ja auch solche, die dann positiv antworten. Und wenn man so eine Statistik nimmt, mal durchrechnet, sagt, wie viele Kinder müssen jetzt da zur Welt kommen, das ist meilenweit von der tatsächlichen Anzahl Kinder entfernt, oder? Also die Vorstellung, die die Leute haben in den jüngsten Jahren, ist eben nicht dasselbe wie das, was sie dann im Laufe der Zeit machen und wie viele Kinder das sie dann gebären. Also das sind so Tendenzmeldungen. Und auch wenn ich jetzt die Tendenz nicht abstreiten will, dass es möglicherweise immer mehr Leute gibt, die keine Kinder oder weniger Kinder haben möchten, dann ist das ein langfristiger Trend. Also den gab es schon vor 15 Jahren. Und wie soll ich mit einem langfristigen Trend einen schlagartigen Einbruch erklären? Also so kann man eigentlich, wenn man in die Statistiken des Bundesamts geht, und wir gehen meistens von den Statistiken des Bundesamts aus, kann man zeigen, dass es zeitlich nicht zusammenspielt, dass es eben langfristig ist und dann kurzfristig verändert, nicht erklärt. Und was uns vor allem aufgefallen ist, also wenn die Leute weniger Kinder haben wollen, dann müssen sie mehr Verhütungsmittel nachfragen. Die Nachfrage ist aber konstant. Und wenn sie weniger Kinder haben wollen, dann müssen sie auch nicht mehr künstliche Befruchtung in Anspruch nehmen. Das steigt aber. Also da, wo man es dann genau messen kann, da ist das Verhalten scheinbar völlig anders, als was diese Behauptungen oder diese Thesen, ein bisschen netter gesagt, aussagen.
Herr Beck, wir werden über Ihre wissenschaftliche Arbeit und über Ihre Studie weiter sprechen in dieser Sendung. In Ihrem Buch geht es auch um die Auswertung der Tierversuche, die gemacht wurden im Zusammenhang mit der Fertilität. Was erwartet uns da?
Wir haben reinen Tierversuch gesucht, wo es den geimpften Ratten besser geht oder mindestens gleich gut geht wie den ungeimpften. Und obwohl wir diverse Tierversuche durchstudiert haben, wir fanden keinen einzigen.
Das werden wir im Detail besprechen. Professor Dr. Konstantin Beck, Gesundheitsökonom und Titularprofessor der Universität Luzern, über sein neues Buch »Der unsichtbare Tod – Geburtenrückgang bei Mensch und Medizin«. Sie finden unter dem Interview die Links, wo Sie das Buch bestellen können. Ihnen, Herr Professor Beck, vielen Dank für das Gespräch.
Danke, ganz meinerseits.
Heute geht es bei Mensch und Medizin um die Frage, wie unabhängig medizinische Informationen eigentlich sind, auf deren Basis Eltern Entscheidungen treffen sollen. Konkret schauen wir auf den Impfkalender für Säuglinge und Kleinkinder und exemplarisch auf die RSV-Immunisierung. Wenn Eltern sich den Impfkalender für Säuglinge anschauen, entsteht schnell der Eindruck einer sehr hohen Dichte an medizinischen Maßnahmen in den ersten Lebensmonaten. Das wird offiziell und damit begründet, dass das Immunsystem in dieser Phase besonders schutzbedürftig sei und schwere Infektionskrankheiten verhindert werden sollen. Darüber spreche ich jetzt mit dem Arzt, Biochemiker, Mathematiker und Wissenschaftstheoretiker Dr. Jobst Landgrebe. Er ist Mitglied unserer Mensch- und Medizinfachredaktion. Ich grüße dich, Jobst.
Hallo Corinna, schön, dass du mich heute eingeladen hast.
Jobst, nehmen wir als Beispiel das respiratorische Syncytialvirus RSV. Dieses Virus wird oft als bedeutendste infektiöse Gefahr für Neugeborene dargestellt. Wie ist das einzuordnen?
Das RSV-Virus ist ein RNA-Virus, das alle Kinder Europas und ich glaube der ganzen nördlichen Hemisphäre, in der südlichen Hemisphäre bin ich mir nicht so sicher, bis zum Ende des zweiten Lebensjahres durchinfiziert. Das ist also ein endemisches Virus, das ganz häufig vorkommt und das zu einer Atemwegserkrankung führt, die in der ganz großen Mehrzahl der Fälle harmlos ist. Es ist sicherlich nicht die gefährlichste Infektionserkrankung für Kinder. Da gibt es ganz, ganz andere, viel gefährlichere Infektionskrankheiten. Es ist eher eine harmlose Infektionskrankheit.
Gehen wir der Reihe nach das alles durch. Wie ist denn das RSV aufgebaut? Wie infiziert es Zellen?
Ja, das ist ein Virus mit Hülle und als Erbmaterial hat es eine lineare RNA-Einzelstrang und das wird eben durch Husten, also Tröpfcheninfektion und Schmierinfektion übertragen, wie auch zum Beispiel die Coronaviren oder Adenoviren übertragen werden und infiziert dann die Zellen der Nasen, Rachenschleimhaut und eben kann auch die ganzen Atemwege bis runter in die Lunge infizieren und in ganz seltenen Fällen eben auch zu einer Lungenentzündung führen.
Was sind denn die konkreten Symptome für Eltern, die uns jetzt zuhören? Und wie gefährlich, du hast es zwar schon angedeutet, ist dieses Virus?
Also die Symptome sind in erster Linie Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Die meisten Eltern würden eine RSV-Infektion als Schnupfen erleben. In seltenen Fällen kommt es wirklich zur Atemnot des Kindes, wenn nämlich die unteren Atemwege auch infiziert werden. Und in ganz seltenen Fällen, das sind vielleicht in einer Großstadt wie Köln im Jahr 50 Kinder und deutschlandweit eben ein paar hundert Kinder pro Jahr, muss man ein Kind auch mal hospitalisieren. Wenn das Kind keinerlei Vorerkrankungen hat und sonst gesund ist, dann ist das unwahrscheinlich, aber selbst dann überlebt das die Kinder. In Deutschland stirbt eigentlich kein Kind am RSV-Infektion.
Das ist gesagt, wie viele Kinder erkranken ernsthaft an diesem RSV, sodass sie ins Krankenhaus müssen. Das sind etwa 50, das sind ja nicht wirklich viele.
Nein, also jetzt für eine Großstadt wie Köln, ne? Also vielleicht 50 bis 100 werden da im Jahr hospitalisiert, wobei man da auch sagen muss, dass hospitalisierte Kinder oft aus Familien kommen, die schlecht die Möglichkeit haben, sich um das Kind zu kümmern, also oft sozial schwache Familien. Und im Grunde genommen besteht nur ganz selten eine wirkliche Hospitalisierungsnotwendigkeit.
Liegt denn diese Seltenheit ernsthafter Erkrankungen an der Impfung?
Nein, gar nicht, denn es gibt ja für Kinder keine Aktivimpfung gegen RSV, sondern die Seltenheit der Erkrankung liegt an der Harmlosigkeit des Virus. Das Virus ist halt ein endemisches Virus, das eben jede Kindergeneration infiziert. Das liegt auch daran, dass die Immunität, die da entsteht, nicht dauerhaft ist. Das heißt, zum Beispiel kann sich ein Kind, das als einjähriger Säugling oder halbes Jahr alt infiziert wurde, dann mit 3 oder 4 Jahren nochmal infizieren und dann wieder sein kleines Geschwisterkind anstecken. Und deswegen ist das halt ein endemisches Virus, gegen das Impfen auch sinnlos ist.
Die RSV-Impfung wird in den ersten Lebenstagen des Kindes vom Arzt empfohlen. Oft werden Eltern sogar dazu gedrängt, wie uns ein frischgebackener Vater geschrieben hat. Das ist ja in dem Fall gar nicht nötig. Warum tut man das?
Ja, das tut man eben laut Hersteller und auch Empfehlungen vom Robert-Koch-Institut, um eben diese ganz seltenen, schwierigen Verläufe denen vorzubeugen. Ich halte das nicht für sinnvoll, da eben diese schweren Verläufe extrem selten sind und man eben niemals bleibende Schäden hat und die Kinder eben auch nicht sterben, wenn man sie zumindest vernünftig behandelt. Und wenn ein Kind wirklich mit einer RSV-Infektion stirbt, dann stirbt es eben damit und nicht daran. Dann hat es eine ganz schwere zugrunde liegende Krankheit und wäre dann eben auch mit einem anderen Erreger eines Atemweginfekts gestorben. Aber das ist eben keine Todesursache bei Säuglingen, zumindest nicht in unseren Breitengraden. Und deswegen, aus meiner Sicht, braucht man keine Impfung. Man muss ja auch das Risiko der Impfung dann noch mit einschließen in die Erwägung.
Ja, darüber sprechen wir auch noch. Es gibt aber auch Kennzahlen wie die Number Needed to Treat, also wie viele Kinder behandelt werden müssen, um einen schweren Verlauf zu verhindern. In welchem Verhältnis steht diese Zahl und warum spielt sie in der öffentlichen Kommunikation kaum eine Rolle?
Also diese Zahl ist die wichtigste Kennzahl in der Impfwissenschaft, in der Vakzinologie. Die sagt einfach, wie viele Probanden man impfen muss, um dann einen schweren Verlauf zu verhindern. Und beim Mumps oder Masern, Röteln, Diphtheria, Pertussis, Tetanus, den 6 klassischen Kinderimpfungen, ist diese Zahl ganz klein. 5 oder kleiner. Also wenn ich 1, 2, 3, 4 oder 5 Kinder impfe, habe ich schon einen schweren Verlauf oder einen mittelschweren Verlauf verhindert. Und das heißt, das ist das Ideal, dass eben sozusagen jeder Impfling fast von der Impfung profitiert. Und diese Zahl ist also bei der Verhinderung von Hospitalisierung bei Kindern liegt die bei 50. Also man muss 50 Kinder oder sogar noch mehr impfen, um bei einem Kind eine Hospitalisierung zu verhindern. Und man muss 250 bis 300 Kinder impfen, um bei einem Kind Sauerstoffgabe über eine Nasensonde zu verhindern oder eine Nasenmaske zu verhindern. Das heißt, im Grunde genommen muss man zur Verhinderung eines unangenehmen, aber nicht in irgendeiner Weise bedrohlichen Ereignisses eine sehr, sehr große Anzahl von Kindern impfen. Das heißt, die allermeisten Kinder profitieren eben gar nicht von der Impfung.
Welche Impfstoffe gibt es überhaupt gegen RSV?
Also es gibt diesen Passivimpfstoff, den die Kinder bekommen. Das ist eben keine Impfung, bei der das Immunsystem aktiviert wird, muss man verstehen, sondern das sind Antikörper, die dem Kind gegeben werden, die durch eine gentechnische Veränderung sehr lange haltbar sind. Die bleiben also ein halbes Jahr in dem Kind und die vermitteln auch schon Infektionsschutz, aber eben der ist medizinisch nicht besonders sinnvoll, aber das tun sie. Der Impfstoff heißt Nivazimab und dann gibt es noch Aktivimpfstoffe für Erwachsene. Da gibt es 2, Abrysvo und noch einen anderen, der so ähnlichen Zungenbrechernamen hat und Emrisva von Moderna als mRNA-Impfstoff.
Also wenn du sagst, der Impfstoff für Kinder bleibt 6 Monate im Körper des Kindes, heißt das, das muss alle 6 Monate aufgefrischt werden? Empfiehlt man das?
Nein, die Empfehlung ist eine einmalige Impfung direkt nach der Geburt, sodass das Kind in Anführungszeichen 6 Monate passiv geschützt ist, weil eben der Antikörper hinzugefügt wurde und danach wird das Kind sich infizieren. Die Theorie ist jetzt, die Infektion ist bei also ganz kleinen Kindern besonders schlimm. Also schützt man die in Anführungszeichen für die ersten 6 Monate und danach werden die sich alle infizieren. Und wenn sie 2 sind, werden sie trotz dieser Passivimmunisierung alle die Infektion mit dem Virus durchlaufen haben.
Das ist gesagt, Erwachsene bekommen also einen Aktivimpfstoff. Was ist denn der genaue Unterschied?
Bei einem Aktivimpfstoff wird eben meistens traditionellerweise ein Eiweiß oder Eiweißfragmente in den Körper gespritzt, die das Immunsystem aktivieren, sodass sich B- und T-Zellen bilden, die bei einer Infektion dann das Virus oder das Bakterium, aus dem diese Eiweiße kommen, erkennt und dann das Virus oder Bakterium angreifen kann und eliminieren kann. Und das ist die klassische aktive Immunisierung und die wird eben bei Erwachsenen oder bei Älteren ab 60 empfohlen neuerdings mit diesen vorhin genannten Aroxvi und Abrysvo, so jetzt habe ich es auch beide benannt, das sind proteinbasierte, also eiweißbasierte Impfstoffe. Oder seit 2024 zugelassen ist auch Mresiva von Moderna, ein mRNA-basierter Immunisierungsmittel.
Ist es empfehlenswert, sich mit einem RSV-Impfstoff impfen zu lassen, wenn man älter ist, über 60?
Also ich habe jetzt mir mal hier die Studie vom Mresiva angeguckt. Dort ist der Number Needed to Treat zur Verhinderung einer leichten bis mittelgradigen Bronchitis 833. Das heißt, man muss 833 Patienten impfen, um bei einem die Verhinderung einer Bronchitis oder Pneumonie zu sehen. Das ist also eine Zahl, die ist noch viel absurder als beim SARS-CoV-2-Impfstoff, wo man 130 Patienten impfen musste, um bei einem einzigen milde grippale Infektsymptome zu verhindern. Also das ist wirklich eine absolut lachhafte Wirksamkeit. Und die Wirksamkeit ist deswegen so lachhaft schlecht, weil ernsthafte Symptome auch bei alten Patienten so gut wie niemals auftreten. Also da sind dann irgendwie so Zahlen wie von 15.000 Infizierten hatten irgendwie 9 Leute ernsthaftere Symptome. Und bei so einer extrem geringem Risiko ernsthafter Symptome sind natürlich relative Wirksamkeitsmessungen, wie die, die die Studie dann immer vorlegen, nicht ernst zu nehmen. Man muss dann das nehmen und daraus den NNT berechnen und dann kommt man eben auf so Zahlen von 800 oder sogar in den Tausenden zur Prävention bei den anderen Impfstoffen. Also vollkommen absurde hohe NNTs, die eigentlich zeigen, dass diese Impfstoffe vollkommen sinnlos sind und man die nicht nehmen sollte. Schon alleine von der Nutzenseite her, ohne über das Risiko zu sprechen.
Ja, das Risiko wollte ich jetzt gerade auch noch ansprechen. Wie sieht denn das aus im Gegensatz zur absoluten Nutzlosigkeit? Gibt es Nebenwirkungen dieser Produkte?
Also fangen wir nochmal bei den Kinderimpfstoffen an. Dort sind tatsächlich keine relevanten Nebenwirkungen bekannt. Da kann es natürlich zu den üblichen Impfreaktionen an der Einstichstelle kommen oder so etwas. Aber wenn man also Säugling mit der Passivimmunisierung impft, sind keine kurzfristigen Reaktionen bekannt, die ernst wären. Das ist also eine risikoarme Impfung. Allerdings kennen wir die mittleren bis langfristigen Wirkungen nicht. Und die sind auch sehr schwer festzustellen, weil die natürlich, ich sag mal, im Impforchester untergehen. Weil ja heutzutage kriegen ja die Kinder so viele verschiedene Impfstoffe, dass es dann fast unmöglich ist, eine mittelfristige oder langfristige Risikoanalyse durchzuführen. Aber wir reden hier von natürlich Allergien und Autoimmunerkrankungen, die sehr wahrscheinlich oder von denen wir auch wissen, dass Impfstoffe die auslösen können. Und deswegen bin ich der Meinung, wenn der Impfstoff keine gute Wirksamkeit hat oder klinisch irrelevant ist, wie bei dem RSV-Impfstoff, dann soll man den auch nicht nehmen, selbst wenn das Risikoprofil gering ist oder gut ist. Bei Erwachsenen ist es halt so, die beiden Aroxvi und Abrysvo, die haben auch meiner Ansicht nach Standard-Nebenwirkungsprofile. Das sind eben proteinbasierte Impfstoffe mit einem Protein, das nicht besonders toxisch ist. Das sind akzeptable Nebenwirkungen. Aber bei Mresiva, dem mRNA-Impfstoff, kriegen wir natürlich die ganzen Probleme, die wir auch von den mRNA-Impfstoffen, von den Corona-Impfungen kennen, die sehr erheblich sind. Und deswegen ist dringend abzuraten, sich also mit dem Mresiva-mRNA-Impfstoff impfen zu lassen. Meiner Ansicht nach haben die modifizierten RNA-basierten Impfstoffe in der Prophylaxe nichts zu suchen.
Es werden immer mehr Impfstoffe auf diese Basis umgestellt. Was ist davon zu halten?
Das ist aus meiner Sicht, milde gesagt, ein schwerer Irrweg, weil wir haben ja für die Erreger, gegen die man überhaupt gut Impfstoffe entwickeln kann, sehr gut geeignete klassische Impfstoffe, die man auch sehr differenziert einsetzen kann. Also manche sind wirklich für alle Menschen schon in der Kindheit zu empfehlen, andere kann man dann für Fachpersonal benutzen und so weiter. Und die sind auch nebenwirkungsarm, also nicht völlig risikofrei, aber nebenwirkungsarm und sind ausgewogene Immunisierungsmittel für die Primärprophylaxe. Aber diese mRNA-basierten Impfstoffe oder auch DNA-basierten Impfstoffe sind meiner Ansicht nach ein Irrweg, weil die alle dazu führen, dass eben der Körper gezwungen wird, körpereigene Zellen zu zerstören. Und das geschieht so, dass eben die körpereigenen Zellen transfiziert werden und dann ein körperfremdes Eiweiß produzieren. Und das führt dazu, dass letztendlich T-Zellen oder Komplementreaktionen die körpereigenen Zellen zerstören. Und daher kommen diese scheußlichen Nebenwirkungen wie Myokarditis, Perikarditis, Gelenkentzündung, neurologische Schäden, Nervenentzündung und so weiter und so weiter, Blutgerinnungsstörungen, Endothelschäden, die wir alle von den Corona-Impfstoffen kennen. Und die sind auch zu erwarten bei allen anderen mRNA-basierten und DNA-basierten Impfstoffen. Und deswegen ist das ein Irrweg für die Primärprophylaxe. In der Behandlung schwer krebskranker Menschen könnte es anders aussehen. Da kann man auch schwere Nebenwirkungen in Kauf nehmen. Aber bei Gesunden ist das aus meiner Sicht ein Irrweg.
Also wenn wir das zusammenfassen für alle Impfstoffe, Hände weg von allen mRNA-Impfstoffen oder mRNA-Impfstoffen, egal für welche Krankheit. Und bei den herkömmlichen Impfstoffen jetzt für RSV, über die wir gesprochen haben, jetzt in diesem Gespräch, kann man machen, wenn man eine unnötige Impfung unbedingt haben will.
So würde ich es nicht ausdrücken, aber ich würde auch diese Impfung auf keinen Fall empfehlen, weder für Säuglinge noch für Ältere. Es gibt viele sinnvolle Impfungen, aber diese ist es gerade nicht.
Dr. Jobst Landgräbe, Mitglied der Mensch und Medizin Fachredaktion über die RSV-Impfung. Vielen Dank, Jobst, für das Gespräch.
Danke dir, Corinna.
Sie hören Mensch und Medizin beim Kontrafunk, jetzt mit dem Nachrichtenüberblick mit Verena Strauß.
Mikro- und Nanoplastik lässt sich sowohl in gesunden Gehirnen als auch bei Patienten mit Hirntumoren nachweisen. Das berichten chinesische Forscher aktuell in der Fachzeitschrift Nature Health. Die gefundenen Mengen sind jedoch je nach Lage unterschiedlich. Besonders viel Plastik fand sich im Gewebe rund um Tumoren. Im gesunden Gehirn waren die Werte deutlich niedriger. Untersucht wurden 191 Proben. Ein Teil stammte von Tumorpatienten, ein anderer von Verstorbenen ohne Tumore. Mikro- und Nanoplastik wurde in allen Proben nachgewiesen. Besonders hohe Konzentrationen fanden sich im Gewebe um Gliome, eine besondere Art des Hirntumors. Als mögliche Erklärung für die erhöhte Anreicherung im Tumorumfeld diskutieren Autoren eine gestörte Blut-Hirn-Schranke. Ein kausaler Zusammenhang mit der Tumorentstehung lasse sich daraus jedoch nicht ableiten. Die Studie unterstreiche die Notwendigkeit weiterer Forschung, um kausale Zusammenhänge zwischen Mikro- und Nanoplastik und menschlichen Erkrankungen zu verstehen. Die US-Regierung schafft die Grippeschutzimpfpflicht für Soldaten ab. Das teilte das Verteidigungsministerium in Washington mit. Künftig ist die Impfung freiwillig. Pentagon-Chef Pete Hegseth begründete das mit persönlichen und religiösen Überzeugungen. Jeder Soldat solle selbst entscheiden. Damit wird eine nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführte und unter republikanischen wie demokratischen Regierungen jahrzehntelang aufrechterhaltene Regel gekippt. Hegseth betonte, dass diese Ära des Verrats nun vorbei sei. Wer die Impfung für sinnvoll halte, könne sie bekommen, eine Pflicht werde es aber nicht mehr geben. Kritiker halten den Kurswechsel des Ministers für einen schweren Fehler. Sie behaupten, die Entscheidung sei fahrlässig und setze die militärische Einsatzbereitschaft aufs Spiel. Übergewicht kann mit einem geringeren Risiko für den grünen Star, das sogenannte Glaukom, verbunden sein. So berichtet aktuell eine Forschergruppe in der Fachzeitschrift British Journal of Ophthalmology. Das Glaukom ist eine Erkrankung des Sehnervs und kann zur Erblindung führen. Forscher aus den USA haben Daten von mehr als 156.000 Menschen im Alter über 40 Jahren ausgewertet. Dabei hatten übergewichtige und adipöse Personen ein etwa 20% geringeres Risiko für ein Glaukom als normalgewichtige. Auch ein größerer Taillenumfang zeigte einen leicht schützenden Effekt. Als Ursache für diesen Effekt vermuten die Forscher einen höheren Druck im Gehirn. Menschen mit Übergewicht haben oft einen höheren Druck der Gehirnflüssigkeit, wodurch der Druckunterschied am Sehnerv kleiner wird. Und genau das kann eine schützende Wirkung gegen den grünen Star, also das Glaukom, haben. Anders sieht es dagegen beim sogenannten metabolischen Syndrom aus. Zu diesem Syndrom gehören mehrere Risikofaktoren wie etwa Bluthochdruck, hohe Blutfette und ein erhöhter Blutzucker. Menschen mit dieser Erkrankung hatten ein deutlich höheres Glaukomrisiko. Beim metabolischen Syndrom könnten Stressreaktionen im Nervensystem den Augeninnendruck erhöhen. Die Ergebnisse der Forschung widersprechen teilweise früheren Annahmen. Die Empfehlung der Forscher lautet, Personen mit metabolischem Syndrom zeitig auf ein Glaukom zu untersuchen, um die Neuropathie in einem früheren Stadium zu erkennen. Damit könnte ein dauerhafter Verlust der Sehkraft verhindert werden. In den USA ist ein ehemaliger Mitarbeiter des Instituts für Allergie- und Infektionskrankheiten, NIAID, David M. Morans, wegen des Verdachts auf Vertuschung angeklagt. Das geht aus einer offiziellen Pressemitteilung des amerikanischen Justizministeriums hervor. Morans war ein leitender Berater im Direktorat des NIAID unter Anthony Fauci. Dort beriet er hochrangige Führungskräfte zu politischen Entscheidungen, wissenschaftlichen Fragen und Themen rund um Infektionskrankheiten. Ihm wird vorgeworfen, während der sogenannten Covid-19-Pandemie Informationen absichtlich vor der Öffentlichkeit verborgen zu haben. Laut Anklage ging es vor allem um alternative Theorien zum Ursprung von Covid-19. Dazu zählt insbesondere die Hypothese, dass das Virus aus einem Labor stammen könnte. Morans und seine Mitbeteiligten sollen versucht haben, diese Laborlecktheorie zu schwächen oder zu verdrängen und stattdessen die Darstellung zu unterstützen, dass das Virus einen natürlichen Ursprung habe. Dafür sollen sie unter anderem Kommunikation verborgen und Einfluss auf wissenschaftliche Veröffentlichungen genommen haben. Er soll gemeinsam mit anderen E-Mails über private Konten ausgetauscht haben, um Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz zu umgehen. Die Behörden sehen darin einen schweren Vertrauensbruch und eine Gefährdung der Transparenz staatlicher Arbeit. Im Falle einer Verurteilung drohen Morans mehrere Jahre Haft.
Das waren die Mensch und Medizin Nachrichten mit Verena Strauß. Sie hören Mensch und Medizin beim Kontrafunk. Wenn Sie denken, dass Corona das letzte war, das wir in dieser Form erlebt haben, dann irren Sie sich. Unter dem Begriff One Health treibt die Weltgesundheitsorganisation WHO eine Agenda voran, die immer neue Gesundheitsrisiken definiert und die entsprechende Lösung für das Problem anbietet. Das kann Medikamentation sein, aber auch andere Maßnahmen, wie wir sie von der sogenannten Corona-Pandemie kennen, und darüber hinaus. Darüber schreibt Felix Feistel in seinem Buch Corona Next Level. Er ist Rechtswissenschaftler mit Schwerpunkt Völker- und Europarecht, Journalist, Autor und Publizist, der vor allem für kritische Analysen zur Corona-Politik, Gesundheits- und Machtfragen sowie historisch-politischen Themen bekannt ist. Ganz neu ist Felix Feistel auch ein Kollege beim Kontrafunk. Ich grüße dich, Felix.
Ja, ich grüße dich.
Felix, erkläre uns das One Health-Konzept etwas genauer. Was steckt dahinter?
Also das One Health-Konzept, das ist so im Laufe der Corona-Zeit, wurde das ja, glaube ich, ein bisschen bekannter. Zumindest das meine Wahrnehmung gewesen. Und das klingt so nach einem holistischen Gesamtkonzept. Also wir vereinen jetzt hier die Umwelt, Tiere, Menschen zu einem großen gesamtheitlich betrachteten Block und sagen, der Mensch ist nicht allein für seine Erkrankung oder seine Gesundheit verantwortlich, sondern es kommen Umweltfaktoren mit hinein. Und so als holistischer, gesamtheitlicher Ansatz wird es dann auch angepriesen. Wenn man aber da genauer reinschaut, steckt genau das eigentlich nicht dahinter, weil es geht im Grunde nur darum, einerseits ständig die Umwelt, die Menschen und die Tiere und so weiter auf Krankheitserreger zu überwachen. Das nennt man Monitoring, also da werden Monitoring-Systeme etabliert. Und das geschieht auf der Grundlage des PCR-Tests, der, wie wir alle wissen, nicht so zuverlässig ist. Und auf der anderen Seite werden dann entsprechende Gegenmaßnahmen versucht zu finden und einzuführen. Also das sind verschiedene Maßnahmen, die wir ja auch bei Corona an Menschen gesehen haben. Aber dazu gehört ganz wichtig auch medizinische Maßnahmen, also Impfungen, Medikamente. Da wird sehr viel entwickelt.
Schauen wir uns die einzelnen Bereiche mal an. Welche sind das genau? Also das ist Humanmedizin, Veterinärmedizin, Agrarpolitik, Landwirtschaft, auch Klima gehört dazu. Welche Institutionen spielen denn dabei eine große Rolle, um da ein bisschen dahinter zu sehen?
Also Institutionen sind im Grunde alle internationalen Organisationen, die man irgendwie kennt. Also viel von den Vereinten Nationen spielt da eine Rolle. Die Weltorganisation für Tiergesundheit spielt eine sehr wichtige Rolle. Die UNEP, also die Umweltorganisation der Vereinten Nationen, spielt eine wichtige Rolle. Natürlich auch die WHO. Die sind im Grunde so die Treiber, weil die haben so diese Quadripartite, heißt das, gegründet. Also das ist so diese Vierergruppe, die dafür sorgt, dass dieses One Health-Konzept letztlich auch bis in die Nationalstaaten hinein umgesetzt werden soll. Die haben wiederum so ein Panel gegründet, das dann irgendwelche Papiere ausarbeitet, wie halt dieses Konzept in die Politik umgesetzt werden kann. Die geben Ratschläge für Policymakers, wie es so schön heißt, also im Grunde Regierungen und Parlamente, und beraten bei der Umsetzung und machen auch gewisse Vorgaben. Und darüber gerät es dann auch in die staatlichen Institutionen. Und hier spielt eigentlich vor allem die EU eine Sonderrolle, weil bei all diesen Themen, um die es hier geht, also die Mitgliedstaaten haben die Souveränität abgegeben an die Institutionen der EU. Das heißt, wenn die EU beeinflusst wird und wenn die irgendwas vorgibt, dann ist das auch für die Mitgliedstaaten verbindlich. Und das ist so der institutionelle Weg.
Also das ist schon ein riesiges Konstrukt, das da geschaffen wurde. Wenn wir jetzt mal die Auswirkungen auf die einzelnen Bereiche etwas genauer betrachten, was würde denn dieses Konzept im Zusammenhang mit der Landwirtschaft und Agrarpolitik an Auswirkungen haben können?
Das hat ja schon ganz konkrete Auswirkungen. Also die Landwirte haben eine sehr starke Dokumentationspflicht zum Beispiel. Bestimmte Impfungen müssen sie ihren Tieren verabreichen, andere wiederum dürfen sie im Normalfall ihren Tieren nicht verabreichen. Und es gibt auch ständig Kontrollen. Also es stehen ständig irgendwelche Veterinäre vor der Tür und überprüfen, dass auch alle Schutzmaßnahmen eingehalten werden. Da gibt es so Verschiedenes. Die einzelnen Herden dürfen nur eine bestimmte Größe haben. Dann muss wieder auch eine sehr starke Dokumentations- und Überwachungspflicht. Desinfektionsmaßnahmen sind immer wichtig. Und es ist eigentlich für so einen Landwirt sehr, sehr schwierig, all diese Vorgaben wirklich ganz genau einzuhalten. Er muss es aber tun, weil wenn im Falle eines Ausbruchs einer Krankheit, zum Beispiel sagen wir, da ist jetzt die Vogelgrippe, läuft es ja immer sehr schnell darauf hinaus, dass diese Landwirte ihre Tiere keulen müssen. Das geht relativ schnell. Das heißt, sie müssen die alle töten, dann muss alles desinfiziert werden und dann erst nach einer bestimmten Zeit können die Ställe neu bestückt werden. Das sind also auch große Verluste, die damit einhergehen. Die werden auf gewisse Weise zumindest ein bisschen kompensiert dadurch, dass zumindest in Deutschland die Tierseuchenkassen anteilig den Wert der Tiere ersetzen und auch die Kosten, die das verursacht, aber natürlich nicht die Neubestallung oder den ausgefallenen Gewinn, dadurch, dass die Sachen nicht weiterverkauft werden können. Und sie tun das auch nur, wenn die Landwirte sich sklavisch genau an alle Vorgaben halten. Tun sie das nicht, dann kriegen sie das Geld nicht. Das geht ihnen dann durch die Lappen von der Tierseuchenkasse. Das heißt, die bleiben auf ihren Kosten sitzen. Und zweitens drohen auch noch Bußgelder, sehr hohe Bußgelder, bis zu 30.000 Euro. Was für so Landwirte, die ja eh sehr oft Existenzminimum arbeiten, ein sehr hoher Verlust wäre.
Was könnten denn die Folgen dieser One Health Agenda in der Klimadiskussion sein? Da hört man ja auch immer wieder etwas davon.
Ja, da wird uns ja ständig erzählt, dass durch den Klimawandel, dadurch, dass sich sowohl manche Tierarten, man redet zum Beispiel gerne von Mücken, die sich dann ausbreiten nach Norden, also auch nach Deutschland, die Malaria-Mücke soll ja hier gefunden worden sein. Dadurch soll halt der Ausbruch von Pandemien wahrscheinlicher werden und sowieso schwerwiegende Krankheiten. Und das ist natürlich immer so eine schöne Erklärung, wo denn jetzt die nächste Pandemie hergekommen sein könnte. Ja, und macht natürlich auch immer notwendig, dass dann entsprechende Gegenmaßnahmen gefunden werden, also zum Beispiel Impfung gegen Malaria oder so in Deutschland, weil ja jetzt die Malaria-Mücke hier rumfliegt und so weiter. Also das eröffnet halt so Möglichkeiten, Krankheitsausbrüche zu erklären auf Grundlage des Klimawandels, Impfungen zu empfehlen oder vielleicht sogar aufzuzwingen. Kennen wir ja von Corona.
Ich habe mal von Klima-Lockdowns gehört. Ist das möglich, dass man die Leute zu Hause hält, also Wir kennen das Stichwort, bleiben Sie zu Hause, gefährlich draußen, viel Sonne und so weiter, Klimawandel. Ist sowas möglich? Ist sowas in Planung? Weißt du etwas darüber?
Es gab ja, ich glaube, das war vorletztes Jahr, als noch Lauterbach Gesundheitsminister war, hat ja das Gesundheitsministerium einen Hitzeschutzplan verabschiedet. Also da gab es dann gewisse Empfehlungen, wie sich die Menschen bei Hitze zu verhalten haben. Da war jetzt auch nichts bahnbrechend Überraschendes dabei. Dafür haben die dann 1 Million Euro ausgegeben. Momentan läuft es eher so auf dieser Empfehlungsschiene. In Kanada war es, soweit ich mich richtig erinnere, dass aufgrund von Klimawandel, also aufgrund von Hitze und Dürre, den Menschen teilweise verboten wurde, Wälder zu betreten. Mit der Begründung, da wäre Waldbrandgefahr. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn so etwas passiert, wird es nicht darauf hinauslaufen, die Menschen zu Hause einzusperren wegen Hitze, aber sie aus gewissen Bereichen der Natur auszusperren, weil man eben sagt, hier ist Dürre, hier besteht die Gefahr von Waldbränden oder so. Das könnte ich mir schon vorstellen, das war ja dann in Kanada auch schon mal der Fall.
Der wichtigste Bereich der Agenda ist gewiss die Humanmedizin. Welche sind die Schwerpunkte in diesem Bereich?
Na, die Schwerpunkte sind alles, was sich irgendwie zu einer Seuche oder zu einer Pandemie erklären lässt, Infektionskrankheiten. Und da macht man ja verstärkt in letzter Zeit auch, schiebt man wieder die Vogelgrippe so ein bisschen in den Vordergrund. Wir hatten ja vor ein paar Jahren diese Meldungen, dass angeblich die Vogelgrippe zuerst auf Milchkühe übergesprungen sei in den USA und dann auch auf die entsprechenden Landwirte, was bei näherer Betrachtung ziemlich haltlos war eigentlich. Aber hier wird so ein gewisses Pandemie-Szenario wieder geschürt oder so eine gewisse Angst, dass die Vogelgrippe jetzt eben zur neuen Pandemie werden könnte. Genau, das heißt, man kann also permanent diese Pandemie-Panik im Grunde aufrechterhalten oder immer wieder ansteuern. Man kann sie auch ganz bewusst inszenieren, weil dieses Monitoring-System ja in seiner Grundlage den PCR-Test hat und in dem lässt sich ja so ziemlich alles in jedem nachweisen. Also wenn man eine neue Pandemie verhängen will oder ausrufen will, dann kann man das eben auch tun.
Wie detektiert man diese schweren Gesundheitsrisiken denn? Welche Maßnahmen oder welche Instrumente stehen Ihnen da zur Verfügung, um zum Beispiel eine erhöhte Virenlast in einer Region oder Bakterienlast in einer Region zu ermitteln?
Also real ist natürlich vieles nicht von dem, was da erzählt wird, zumindest nicht real nachweisbar. Wie gesagt, man nimmt da diesen PCR-Test und der kann ja eben genau all das nicht. Der kann keine Infektion nachweisen, der kann keine Virenlast nachweisen, der kann nicht mal nachweisen, ob das, was man da als Erreger festgestellt zu haben glaubt, überhaupt ein lebendiger Erreger ist, ein ganzer, ein vollständiger Erreger oder nicht doch nur ein Teil, weil der misst ja im Grunde nur gewisse Genabschnitte und da sogar relativ wenige und vervielfältigt die so lange, bis man was sehen kann. Aber das allein, das sagt noch gar nichts aus.
Man hört ja auch immer wieder von Untersuchungen von Abwasser zum Beispiel, dass man da gewisse Hinweise darauf hat, dass ein Erreger zum Beispiel in einer Region häufiger vorkommt. Wird das systematisch gemacht?
Genau, es gibt dieses Abwassermonitoring, also das ist schon ein systematisches Monitoring, weil es regelmäßig stattfindet. Ist natürlich klar, dass wo man viel misst, da findet man am Ende auch viel. Und deswegen ist es jetzt nicht überraschend, dass diese Ergebnisse sagen aber auch gar nichts darüber aus. Erstens, wo kommen diese Erreger her? Jetzt, wenn wir mal davon ausgehen, dass tatsächlich ein Erreger nachgewiesen werden kann, was ja mit dem PCR-Test doch relativ zweifelhaft ist. Also dann sagt er nicht aus, wo kommen diese Erreger her? Sind die noch lebendig? Gibt es da so ein Infektionspotenzial? Oder ist es im Grunde nur das Ergebnis von einer überstandenen Infektion, das jetzt hier aufzufinden ist und im Grunde vollkommen harmlos? Also das ist alles nicht sehr aussagekräftig.
Welche Maßnahmen könnte man dann sonst noch denken? Also was wäre da möglich, wenn man Gefahren detektiert hat und gesehen hat, da gibt es für eine Bevölkerungsgruppe spezielle Gesundheitsrisiken, außer jetzt medizinische Produkte wie zum Beispiel Impfungen? Wir haben ja bei Corona sehr viel gesehen.
Ja, genau. Also im Grunde kann man die ganze Palette immer wieder neu abspulen. Also man kann Maskenpflicht verhängen, auch wenn es vollkommen sinnlos ist. Man kann Lockdowns verhängen, auch wenn es vollkommen sinnlos ist. Man kann das ganze Paket immer wieder abspulen. Das waren ja diese ganzen nicht-medizinischen Interventionen, wie sie so schön hießen, die aber letztlich trotzdem auch die Impfung zum Ziel hatten. Also es ging ja immer darum, wir verhängen diese Maßnahmen so lange, bis die Impfung uns schließlich erlöst. im Grunde war das auch so eine Art, die Menschen dazu zu bringen, doch endlich doch diese Impfung zu nehmen.
Also das alles ist auch unter anderen Vorwänden immer wieder möglich.
Ja klar, also vorstellbar ist das. Ob es dann letztlich auch durchgesetzt wird, das werden wir früher oder später sehen oder eben auch nicht sehen. Aber es ist zumindest so ein Instrument im Werkzeugkoffer.
One Health ist akademisch institutionell verankert. Es gibt in Deutschland und in der Schweiz Professuren, Institute, Forschungsverbünde oder Studiengänge an Universitäten, die One Health als Schwerpunkt haben. Was machen die da genau?
Also es geht sehr viel um Virologie und auch um Entwicklung von Impfstoffen. Aber ich glaube, der primäre Zweck dieser ganzen Forschungseinrichtungen ist eben, diese One-Health-Ideologie zu institutionalisieren oder zumindest viele dieser sowohl Stipendien, die es da ja gibt, als auch ganzer Forschungsgebiete, Forschungsinstitutionen werden finanziert von gewissen Interessensvertretern. Also zum Beispiel die Gates Foundation spielt da eine große Rolle, nicht immer direkt, sondern auch über Umwege. Aber letztlich finanziert die viel von dieser Wissenschaft. Wenn man das nicht weiß, wirkt das alles immer so, als sei das so ganz wissenschaftlich, was da herausgefunden wird und hat schon irgendwas mit der Wirklichkeit zu tun. Und es geht denen nur darum, uns vor neuen Krankheiten zu schützen. Dem ist aber nicht so. Also vielleicht geht es den Wissenschaftlern, die darin arbeiten, wirklich darum. Aber denjenigen, die das finanzieren, geht es darum, diese Ideologie in die Institutionen zu bringen, weil die sich ja immer wieder auch aus demselben Wissenschaftsapparat rekrutieren. Also da werden dann über ein Stipendium, das vielleicht von der Gates Foundation finanziert wird, werden dann Wissenschaftler ausgebildet, die kommen in irgendwelche Institutionen, zum Beispiel in Universitäten oder ins Friedrich-Löffler-Institut. Dann beraten sie die EU bei ihren Gesetzen in diesem Themengebiet. Oder sie werden weitergereicht in die zahlreichen Organisationen. Also dieses One Health Panel, was von dieser Vierergruppe gegründet wurde, da zum Beispiel sitzen die dann auch drin. Oder vielleicht letzten Endes landen sie auch ganz oben irgendwo bei der WHO, bei der WOAH und so weiter. Also es geht darum, dieses ganze Konzept in die Institutionen zu bringen und zwar auf jeder Ebene und damit im Grunde diese Institutionen global gleichzuschalten. Und das Ganze mit so einem gewissen wissenschaftlichen Anstrich zu versehen. Und zwar auf so eine Weise, dass alle Wissenschaftler, die in diesem System arbeiten, das auch wirklich für richtig und gut halten, was sie da tun und was da gemacht wird.
Und es damit natürlich auch in der Gesellschaft zu verankern. Felix Feistel, Rechtswissenschaftler, Journalist, Autor und Publizist über die One Health Agenda der WHO bei Mensch und Medizin. Ich danke dir für das Gespräch, Felix.
Ja, danke dir auch.
Das war's für heute von Mensch und Medizin. Wenn Sie Fragen zu medizinischen Themen haben, dann melden Sie sich bei uns über die E-Mail-Adresse medizin@kontrafunk.radio. Wir freuen uns darauf und beantworten Ihre allgemeinen medizinischen Fragen in der Sendung regelmäßig. Und falls Sie aus dem medizinischen, therapeutischen oder gesundheitspolitischen Bereich kommen und Lust haben, bei uns in der Sendung über ein Thema aus Ihrem Fachgebiet zu berichten, freuen wir uns über Ihre Nachricht an die gleiche Adresse medizin@kontrafunk.radio. Sie hören unser Magazin immer donnerstags um 8 Uhr, 14 Uhr und 21 Uhr und freitags nochmal um 17 Uhr. Danach finden Sie alle Sendungen im Webseitenarchiv. Ich bin Corinna Zegerli. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.